Also was haben wir mit Abraham zu tun oder was hat Abraham mit uns zu tun? Das ist einmal so eine Frage an Abraham, der schon vor vielen tausend Jahren gelebt hat. Was hat der mit uns zu tun oder was haben wir mit ihm zu tun? Das ist einmal so eine Frage, die wir uns stellen müssen. Wir wissen ja, Abraham ist der Stammvater von Israel. Abraham, Isaac, Jakob, der zu Israel wurde. Und der Abraham wird aber auch Vater des Glaubens genannt, weil er einen riesengroßen Glauben an den Tag gelegt hat und das mehrmals in seinem Leben. Und auch nicht den Glauben verworfen hat, den Glauben festgehalten hat, bis alles zur Erfüllung gekommen ist, was Gott ihm versprochen hat. Aber das Interessante ist, und das für uns wichtig ist, dass sein Glaube uns, den Christen, heute noch zugute kommt. Weißt du das? Ich kann das beweisen. Aus der Schrift kann man das beweisen. Galaterbrief wird sehr stark auf Abraham gezogen. Und da steht in Galater 3, 8 und 9, die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Also Gott hat Abraham versprochen, verheißen, dass in ihm, durch ihn und mit ihm alle Nationen gesegnet werden. Nicht nur seine Nachkommen, die Israeliten, sondern alle Nationen werden in Abraham, durch Abraham oder auch wegen Abraham gesegnet. Und es sagt im Vers 9, folglich, aufgrund dieser Aussage, werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Das ist jetzt die Einschränkung. Nicht einfach alle werden gesegnet, sondern aus den Nationen die, die aus Glauben sind. Das heißt, die, die glauben an Gott, die glauben an Jesus, die glauben an das Erlösungswerk, das Opfer von Jesus. Das sind die, die aus Glauben sind. Und die werden wegen dem Abraham oder der Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat, gesegnet. Die, die von Neuem geboren wurden, die wirklichen Christen, nicht die, die sich christlich nennen oder irgendeine Kirchenzugehörigkeit auf dem Papier haben. Das ist ein Unterschied. Die, die durch Glauben im Geist von Neuem geboren wurden, das sind Abrahams Söhne, Abrahams Nachkommen. Kannst auch sagen, Abrahams Töchter, wenn du Frau bist. So egal, das spielt keine Rolle mehr im Neuen Bund. Das sind die, die in den edlen Ölbaum, das heißt den Stammbaum, von Abraham her und von Jesus her eingepfropft sind, die die Gerechtigkeit von Jesus bekommen haben, sprich die wiedergeborenen Christen, das sind die, die aus Glauben sind und genau die werden wegen Abraham gesegnet. Der Segen Abrahams wird all denen zugerechnet oder der Glaube Abrahams, kannst du auch sagen, wird zugerechnet. Ein paar Verse vorher, Galater 3, 7 bis 9, geht der Paulus auch schon auf dieses Thema ein. Er sagt, erkennt, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne und Töchter. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft im Voraus. Also im Voraus ist sie ihm bereits gesagt worden. Das ist das A und O. Durch Glauben sind wir Abrahams Söhne. Also wir sind nicht vom Fleisch her Abrahams Söhne und Töchter, aber aus Glauben sind wir Abrahams Söhne und Töchter geworden. Und Gott hat ihm gesagt, das, wenn du dir das mal vorstellst, es war schon was Besonderes für Abraham, wenn er sagt, in dir, durch dich und wegen dir und oder mit dir werden alle Menschen, die glauben, gesegnet. Das war schon eine Aussage, oder? 1. Mose 18, 18 sagt uns die Schrift, Abraham soll zu einer großen und mächtigen Nation werden und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Also da ist der Vers ursprünglich genannt und auf den bezieht sich der Paulus. Und dieser Abraham hatte keinen Sohn, keine Nachkommen und trotzdem sagt Gott, in dir und durch dich oder du sollst zu einer mächtigen Nation werden. Und Gott hat Wort gehalten, Abraham hat seinen Glauben hochgehalten und Gott hat Wort gehalten. Also wir Christen, wiedergeborenen Christen, wir sind eindeutig im Vorteil, kann man da rauslesen. Wir werden wegen Abrahams Glauben, oder bei Abraham war es ja auch Glaubensgehorsam, wenn du seine Story mal ein bisschen studierst, wegen seinem Glaubensgehorsam werden wir gesegnet. Ohne eigenes Zutun. Ja, wir müssen nicht irgendwie ein Kind von uns opfern oder sonst irgendwas tun. Wir glauben an das, was Abraham geglaubt hat. Wir glauben an Jesus, weil Jesus, kommen wir dann noch drauf, der ist dann dieser spezielle Nachkomme. Und mit Jesus sind wir ja dann mit eingepfropft in diesen Stammbaum und haben damit die Sohnschaft, die Nachkommenschaft erlangt. Sein Glaube wird uns zum Segen zugerechnet. Gott hat ihm das sogar geschworen. Er hat einen Eid geschworen. Das steht im Hebräer 6, 13 und 14. Als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören konnte, und sprach: Wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Also Gott musste seinen Eid auf sich selber legen, ablegen, weil es gab keinen Größeren, den er da nehmen konnte. Auf jeden Fall, der Glaube Abrahams ist uns zum Riesenvorteil. Da ist einfach Segen drauf. Auf Abraham war einfach der Segen Gottes drauf, weil er Gott geglaubt hat. Und genauso ist es mit uns. Abraham, würde man fast sagen, konnte sich fast nicht so dumm stellen, dass er nicht gesegnet worden wäre. Er hätte bloß eins tun müssen, nicht mehr zu glauben, dann wäre es vielleicht ein Problem geworden. Aber er hat den Glauben hochgehalten und so ist es auch mit uns. Wenn wir im Glauben bleiben an das, was Jesus für uns getan hat und dass wir durch Jesus Abrahams Nachkommenschaft sind, dann ist einfach Segen drauf auf uns. Egal, was passiert, es muss immer wieder auf den Segen rauslaufen. Es geht gar nicht anders, weil Gott geschworen hat, dass er ihn segnet und wir haben diesen Segen geerbt. Also es kann gar nicht anders sein, dass die echten Christen die Gesegneten sind. Ausgenommen, es gibt immer Ausnahmen, oder? Die Christen, die im Gesetz zu Hause sind, die machen sich das Leben selber schwer. Die haben es nicht erkannt, die haben ihren Glauben ein bisschen verbogen. Auf jeden Fall, in Christus zu sein, ist das A und O des Ganzen. Weil dieser Jesus Christus ist der Erbe. Er ist eigentlich dieser Erbe, den Gott Abraham genannt hat. Isaac ist der Erbe vom Fleisch her. Es ist das Bild auf Jesus hin. Aber im geistlichen Sinne ging es um Jesus. Schon damals, 1000 Jahre oder wie viele Jahre vorher, bevor Jesus der Mensch geworden ist, ging es schon um diesen Jesus. Und die Schrift sagt, dass wir mit Jesus Erben sind, weil Jesus war der Erbe und wir sind seine Miterben. Römer 8, 17 sagt uns das. Wenn wir aber Kinder sind, also Söhne und Töchter Abrahams oder auch Gottes, so sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Das ist das Interessante für uns. Wir sind Miterben Christi, weil Jesus dieser Erbe war, der Nachkomme, sagt uns wiederum der Galater 3, 16, dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht und seinen Nachkommen. Er spricht nicht und seinen Nachkommen, wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen. Ja, der ist der Christus. Es geht um deinem Nachkommen und um den Abrahams Nachkommen, denn Jesus Christus. Und weil er der Nachkomme war, der Erbe war oder ist, so sind wir mit ihm Miterben, weil wir in Christus Jesus sind. Wir sind mit hineingenommen, wir sind eingepfropft in diesen edlen Ölbaum. Ja, wir sind wie die Rebe am Weinstock und die Rebe, die wird vom Weinstock genährt und dann bringt sie Frucht. So ist es auch in der Natur. Also Jesus, der verheißene Nachkomme Abrahams und damit auch der Erbe. Er ist sozusagen der Sohn der Verheißung und damit ist er auch der Alleinerbe. Nicht Ismael, der Sohn der Magd, hat etwas geerbt, sondern Isaak hat geerbt. Und Isaak, wie ich oft sage, ist das Bild auf Jesus hin. Er war der Erbe. Nicht der Ismael, das ist der Sohn des Fleisches und das, oder der Sohn des Gesetzes. Dieser Bund vom Sinai her, das ist der Bund des Gesetzes, da wo Mose diese Steintafel mit den 10 Geboten bekommen hat. Da ist das Gesetz, der Gesetzesbund installiert worden. Aber mit dem haben wir nichts zu tun. Wir sind Söhne der Verheißung. Galater 3,26 sagt uns, ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Wir alle sind Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Ja, und wenn wir aber in Christus sind, dann sind wir Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung Erben, sagt uns 3,29 im Galaterbrief. Und sind wir des Christus? Sind wir in Christus? Durch den Glauben sind wir in Christus. Und damit sind wir auch Abrahams Nachkommenschaft. Also mit Jesus, ja, da muss man es nicht falsch verstehen. Jesus ist der Nachkomme und weil wir in ihm sind, sind wir mit Nachkommen. Somit auch Söhne Abrahams und Söhne Gottes. Und nach der Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, sind wir auch Erben. Mit Erben, wir haben mit Jesus geerbt. Was haben wir geerbt? Gott haben wir beerbt. Den Segen von Gott haben wir beerbt. Darum heißt es ja, wir sind Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Römer 8, 17. Wir sind Erben Gottes. Ja, von Gott haben wir geerbt, mit Jesus, mit ihm. Muss man dann schauen, was wir alles geerbt haben. Auf jeden Fall, klipp und klar, sagt uns die Bibel, dass alle, die an Jesus glauben, Abrahams Erben sind. Wir gehören praktisch zum Volk Gottes, zu seinem Haus, zu seiner Familie und deshalb sind wir Erben. Und wir sind Erben eines reichen Mannes. Wenn du Abraham ein bisschen studierst, siehst du, dass er und dann auch seine Söhne oder sein Sohn und sein Enkel sehr reiche Leute waren, weil sie eben gesegnet waren. Wir sind mit Jesus die Erben eines reichen Mannes geworden, weil Gott hat Abraham wegen seines großen Glaubens auch sehr gesegnet. 1. Mose 13,2 sagt uns deutlich, und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und Gold. Und Gott hat kein Problem mit dem. Gott hat ihm das gegeben. Viele meinen, Gott will nicht, dass sein Volk wohlhabend ist. Okay, es gibt vielleicht wieder einmal die berühmte Einschränkung. Wenn jemand mit Wohlstand nicht umgehen kann, muss Gott einfach die Zügel ziehen, bevor dass er Blödsinn damit macht oder vom Glauben abfällt, weil er auf seinen Reichtum vertraut. Das ist natürlich ein kleines Problem. Aber grundsätzlich hat der Herr damit kein Problem, wenn seine Leute wohlhabend sind. Gut, und er sagt hier zu Abraham in 1. Mose 12,2, ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein oder zum Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. In dem Fall auch Generationen. Geschlechter oder Generationen, dieses Wort ist ein bisschen mal so zu übersetzen. Aber er sagt ganz klar, ich will dich segnen. Gott will die Seinen segnen. Gott will die Glaubenden segnen, weil sie glauben, weil sie an ihn glauben, auch wenn sie ihn nicht sehen. Das ehrt unseren himmlischen Papa. Ja, und er wird deinen Namen groß machen. Von Abraham weiß man noch heute, nach tausenden Jahren. Damals haben noch viele andere Leute gelebt, von denen weiß keiner was. Aber der Herr hat Abrahams Namen groß gemacht. Er wird noch heute genannt. Abraham ist uns zum Segen. Sein Glaube ist uns zum Segen. Wegen ihm werden die Nationen gesegnet, weil sie im Glauben an seinen Nachkommen Jesus Christus sind. Eingepfropft in diesen Erblinie, in diesen Stammbaum. Und da fließt der Segen weiter. Abraham ist nicht so, der ist gestorben und alles ist im Bach runtergegangen. Es ging alles weiter und auch der Segen ging weiter. Nicht bloß die natürlichen Dinge, die der Segen hervorgebracht hat, sondern auch der Segen wurde weiter vererbt. Das ist das, was wir wissen müssen. Nicht, dass jemand sagt, naja, das ist jetzt alles aufgebraucht. Nein, nein, nein. Gottes Segen kann nicht aufgebraucht werden. Das ist unmöglich. Wenn Segen drauf ist, ist Segen drauf. Und er hat dir verheißen, dich zu segnen wegen Abraham und in Christus. Und dann ist der Segen auch drauf. Aber du musst es im Glauben nehmen und im Glauben festhalten. Auch wenn die Umstände vielleicht manchmal anders aussehen, trotzdem den Glauben hochhalten. Und Gott wird deinen Glauben ehren und wird seinen Segen über dich bringen. Aber er will deinen Glauben sehen und hören. Ohne Glauben geht es einfach nicht. Wir sind Kinder Gottes und deshalb sind wir auch Erben, Erben des Segens Gottes mit Jesus Christus. Dieser Segen von Abraham ist rechtmäßig auf uns, die Glaubenden, übertragen worden. Wir sind praktisch im Besitz dieses Segens. Kannst du das sehen? All die gläubigen, wiedergeborenen Christen sind im Besitz des Segens Gottes, weil sie ihn geerbt haben. Viele wollen sich den Segen verdienen, aber du hast ihn geerbt, das ist ein Unterschied. Es ist eindeutig Gottes Wille, dass die Seinen die Gesegneten sind. Warum sollen die Sünder die Gesegneten sein, oder? Ja, und viele Prediger sagen, du wirst nur gesegnet, wenn du den Zehnten gibst oder sonst irgendwelche Leistungen bringst. Das ist aber nicht ganz richtig. So wichtig und richtig, dass ein Geben ist, ja. Aber ein Erbe, das bekommt man umsonst. Mit dem Zehnten kannst du, wenn es dumm hergeht, unter das Gesetz geraten und merkst es nicht. Und dann kommt nicht der Segen, sondern dann kommen die Schwierigkeiten. Also richte dich nicht nach den Dingen des Gesetzes und nach den alttestamentlichen Dingen, sondern das, was uns der Paulus vor allen Dingen im Neuen Bund mitteilt, der bezieht sich ja oft auf die Schriften des Alten Testaments, aber nicht auf das Gesetz, sondern auf diesen Bund, den Gott schon mit Abraham geschlossen hat, in weiser Sicht auf Jesus hin, auf diesen Nachkommen. Es dreht sich eigentlich alles um Jesus. Im Alten Testament von hinten her gesehen auf Jesus hin und wir schauen von vorn her wieder zurück und alles dreht sich um Jesus und was am Kreuz geschah. Also erben tut man umsonst, wenn man nicht enterbt wird. Oder? Aber die Glaubenden sind nicht enterbt. Na gut, die vielleicht, die nur zweifeln und den Glauben nicht hochhalten und das Gesetz vielleicht versuchen zu halten, kann sein, dass es so eine Art Enterbung gibt. Aber darum reden wir ja vom Glauben und das ist eine relativ einfache Sache für uns. Wie gesagt, wir brauchen ja nicht mehr solche Dinge tun, wie irgendwie ein Kind dann für Gott zu opfern. Weil Gott selber hat sein Kind geopfert. Er hat es erfüllt, das Echte. Er hat Jesus für uns geopfert. Und die Schrift sagt sogar, dass wir mit Jesus und mit Abraham sogar Erben der Welt sind. Boah, Erbe der Welt, das klingt fast ein bisschen zu hoch gegriffen, oder? Aber es ist wichtig für uns, dass wir das im Glauben sehen können. Warum soll der Teufel der Erbe der Welt sein? Warum soll der Teufel auf der Welt sein Unwesen treiben? Wir müssen wissen, dass uns in Christus Jesus das alles gehört. Dann können wir auch unsere Autorität viel besser einsetzen und die finsteren Mächte, die die Welt beherrschen wollen, zurückdrängen und das Königreich Jesu Christi verkünden und demonstrieren. Also die Schrift sagt, dass wir Christen mit Jesus die Eigentümer der Welt sind. Jesus ist der Eigentümer und wir sind Miterben der Welt. Und so sollen wir uns unser Eigentum auch ein Stück weit in Besitz nehmen, jeder an seinem Platz. Und nun sollen wir uns nicht die Butter vom Brot nehmen lassen von den teuflischen Mächten. Ich habe jetzt ja den Beweis, dass das stimmt. Nicht, dass ihr meint, ich erzähle euch jetzt irgendwie irgendwas, weil ich übergeschnappt bin oder so. Römer 4, 13 bis 16. Denn nicht durch Gesetz wurde Abraham oder seiner Nachkommenschaft die Verheißung zuteil. Das ist auch schon mal wichtig, nicht durch Gesetz, gell? Die Verheißung zuteil, dass er der Welt Erbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Hier steht schwarz auf weiß, Abraham soll der Welt Erbe sein, aufgrund seiner Glaubensgerechtigkeit, nicht aufgrund des Gesetzes. Weil er schreibt hier weiter in Vers 14, wenn nämlich die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei. Wunderbare Aussagen des Paulus. Also nach Gesetz geht's nicht mehr, weil wenn es nach Gesetz ginge, dann wäre der Glaube nichtig, dann wäre er zunichte gemacht Und die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, wäre dann aufgehoben worden. Aber die Schrift sagt auch, das, ich glaube, 430 Jahre später hinzugefügte Gesetz hat die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, nicht aufgehoben. Das Gesetz ist bloß einmal noch dazugefügt worden als Zuchtmeister. Als Zuchtmeister für die Leute, dass sie ja nicht irgendwie Dinge tun, die nicht zu tun sind. Da haben sie ein Gesetz dazu bekommen, die Israeliten. Nicht wir. Uns haben sie es dann in der katholischen Kirche noch aufgedrückt, das Gesetz. Aber das wäre gar nicht für uns da. Für uns wäre der Glaube da. Und damit wir durch den Glauben in diese Nachkommenschaft hineinkommen und in dieses Erbe. Also alles auf der Erde, die Erde selbst und was da drauf ist, gehört unserem Herrn Jesus, weil Jesus das von Abraham her geerbt hat. Und weil es Jesus gehört, gehört es auch uns mit ihm, weil wir seine Kinder, seine Söhne und Töchter sind, sein Volk sind. Also es gehört nicht dem Satan und seinen Mächten und auch nicht den Menschen, die dem Satan dienen. Die Erde und ihre Fülle ist des Herrn und damit auch unser Teil. Somit unser gelobtes, unser verheißenes Land. Ja, das verheißene Land ist heute die ganze Erde und nicht mehr nur dort unten, wo Israel war oder ist. Die Schrift sagt eindeutig im 1. Korinther 10, 26, denn die Erde ist des Herrn und ihre Fülle. Also die Erde und alles, was da drauf ist, ist da gemeint. Die Fülle, alles Gute, das Herrliche, die Erde ist ja wunderbar gemacht worden. Das ist eine tolle Sache, wenn nicht irgendwie immer jemand da wäre, was Blödsinn macht und durcheinander bringt und kaputt macht, dann wäre das alles ziemlich tipptopp. Wenn man die Schöpfung manchmal so betrachtet in einer ruhigen Minute, darüber nachdenkt, dann kann man nur staunen. Das übersteigt unser Denken, unseren Verstand, unser Wissen bei weitem. Aber können wir bloß dem Herrn die Ehre dafür geben. Aber wie gesagt, die Erde ist des Herrn und ihre Fülle und wir haben es mit ihm geerbt. Die Erde und auch die Fülle. Es ist ein Erbe, ist uns sicher. Weil Gott hat es Abraham mit einem Eid geschworen und Gott ist doch kein Lügner, oder? Und was er zusagt, das hält er auch, das tut er auch. Da können wir im Glauben uns so sicher wähnen wie Abraham. Ja, da hat es auch nicht so ausgeschaut momentan, dass er und seine Frau Sarah noch ein Kind bekommen in diesem Alter. Aber er glaubte Gott. Er glaubte Gott, dass er das tut, was er ihm versprochen hat. Und dieser Glaube hat auch dann das Ergebnis hervorgebracht. Römer 4, 21 bis 24 lese ich jetzt da dazu. Und er war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Darum ist es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus unseren Herrn aus den Toten auferweckt hat. Also, der Abraham war der vollen Gewissheit, dass Gott es tut, was er ihm versprochen hat. Und dieses Glauben ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Aber er war in seinen Werken nicht perfekt, aber man sagen muss, ja, der Abraham, der war so super, der war so perfekt. Nein, der Glaube ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und genauso ist es auch mit uns. Und diese Schrift ist nicht nur seinetwegen geschrieben worden, heißt es hier, dass es nur ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen. Unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, an Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Also die wir an das Opfer am Kreuz und der Auferstehung glauben. Uns wird es zugerechnet. Um unseretwegen ist es alles geschehen. Das sage ich schon mit Abraham und das am Kreuz ist um unseretwillen geschehen, damit wir das Erbe empfangen können, damit wir Segen empfangen können, damit wir die Erde und alle die Fülle der Erde in Besitz nehmen können. Das, was sich der Teufel unter den Nagel gerissen hat mit Adam und seiner Verführung, das gehört ihm nicht mehr. Er ist nicht mehr Eigentümer. Es ist illegal, was der da macht. Aber das müssen wir wissen. Da müssen wir uns das zurückholen, was uns gehört. Weil Jesus hat dafür bereits bezahlt. Gottes Absicht war, dass es uns zugerechnet wird, was Abraham getan hat. Uns, den Glaubenden. Uns wird nicht die Sünde zugerechnet, die Adam begangen hat und dem, wohin der Satan über den Tisch gezogen hat oder durch die Eva. Uns wird die Gerechtigkeit zugerechnet, uns wird der Segen zugerechnet. Er sagt es deshalb, damit wir unseren Glauben immer wieder ausrichten darauf hin. Weil der Feind möchte uns natürlich den Glauben immer wieder dahin drehen, na, du bist da nicht so gut, du bist da ein Sünder oder irgend so. Und so denken viele Christen. Dieses Denken ist Gift. Tatsache ist, dass Jesus für uns zur Sünde wurde, damit wir zur Gerechtigkeit geworden sind. Und da musst du ein ganz dickes Ausrufezeichen dahinter setzen. Und das musst du immer wieder auch entgegenhalten, sobald Gedanken aufsteigen, die was anderes sagen. Abrahams Segen, der Segen Gottes, wird jetzt uns, den Gläubigen, zugerechnet. Ja? Nicht denen aus Gesetz, nicht den Ungläubigen und auch nicht den Andersgläubigen. Gibt es nämlich auch Andersgläubige, die glauben sehr viel, aber halt nicht das Richtige. Und dann nützt es auch nichts. Okay, Gott hat es Abraham durch Verheißung geschenkt. Er hat ihm es erst versprochen und Abraham hat geglaubt und dann ist es geworden. Das sind diese drei Schritte. So arbeitet Gott mit Glauben. Und so arbeitet er auch immer heute noch. Darum ist für uns wichtig, dass wir Verheißungen haben. Weil wenn wir Verheißungen aus der Schrift finden oder im Gebet von Gott bekommen, dann können wir sie glauben. Wenn wir keine Verheißung haben, was glauben wir dann? Ja, dass ein Pfund Rindfleisch eine gute Suppe gibt, heißt doch in dem Spruch. Aber dieser Glaube bringt jetzt bei Gott kein Ergebnis. Wir müssen seinem Wort, seinen Verheißungen Glauben schenken, weil in Christus heißt es, ist ein Ja und ein Amen geschehen für alle Verheißungen, die es gibt. Und wenn wir den Glauben nehmen und hochhalten, werden sich die Verheißungen für uns auch erfüllen. Durch Gnade, nicht durch Gesetz, gar nicht vergessen. Ein Geschenk von Gott, ohne Leistung, ohne Gesetzeswerke, nur durch Glauben an Jesus, die Wiedergeburt, ja, dieses Eingepfropftsein in den edlen Ölbaum. Das ist ja, so eine kleine Stelle in der Bibel, aber so wichtig. Da heißt es dann, der Eingepfropfte, der kann an der Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig sein. Ja, der wird genährt von diesem Ölbaum oder die Rebe vom Weinstock. Da kommt her, da kommt der Nachschub her. Und dann kommt Frucht hervor, sprich, die Verheißungen erfüllen sich. Ja, versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen, ist so ein schlauer Spruch. Und er könnte direkt von Gott sein. Und was Gott verspricht, das hält er auch. Gut, und er sagt hier, Paulus, Galater 4, 28, ihr aber, Brüder, ihr seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Also wir sind in derselben Position als Nachkomme von Abraham her wie Isaak. Und so können wir das Isaak-Bild für uns auch anschauen, was Gott eigentlich gedacht hat und verheißen hat. Weil wir die Kinder der Verheißung sind, so wie Isaak. Gott verhieß dem Abraham Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer. Also unzählige. Oder hat schon mal jemand versucht, den Sand am Meer zu zählen? Gut, man könnte vielleicht hochrechnen, aber du wirst nicht die Zahl herausbekommen, wie viele Sandkörner das sind. Das ist eine unendliche Masse. Ja? Und das ist Gottes Verheißung an Abraham und das sind seine Kinder. Und das sind die Christen heutzutage oder über die Jahrtausende hinweg. Alle die, die gläubig geworden sind, die da eingepfropft wurden, die in den Stammbaum Abrahams hineingekommen sind durch Jesus Christus, das sind die zahlreich wie das Sand am Meer oder wie die Sterne am Himmel. Wir sind diese Nachkommen, wir sind diese Erben in Christus Jesus. Nicht die aus dem Gesetz, da sagt der Galaterbrief 4,30 ganz klar, stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Eindeutige Sache. Ismael, der Sohn der Magd, soll nicht mit dem Sohn der Verheißung, mit dem Sohn der Freien, die Sarah, das war eine freie Frau, nicht eine Magd, eine Sklavin, eine Dienerin, sondern eine freie Frau und der ist der Erbe. Und nicht der Sohn der Magd, der Dienerin, nicht der Sohn des Gesetzes. Weil das ist Hagar, sagt uns auch der Galaterbrief, wenn du Galater Kapitel 3 und 4 mal studierst, dass das ein Bild für das Gesetz ist. Ja? Und nicht die aus dem Gesetz sind die Nachkommen, sondern die aus dem Glauben, das sind die Söhne der Verheißung. So sind wir alle zusammen Söhne oder Töchter der Verheißung. Und an Isaak wurde der Segen auch total sichtbar. Den Segen, den er von Abraham geerbt hat, ist in Isaaks Leben so richtig durchgebrochen. 1. Mose 26, 12 und 13 sagt uns, und Isaak säte in diesem Land und gewann in jenem Jahr das Hundertfache. So segnete ihn der Herr. Also das Hundertfache war scheinbar nicht normal. Es ist ein Vielfaches von dem, was normal war. Er hat eine gute Ernte eingefahren, weil der Herr ihn gesegnet hat. Und der Mann wurde reich, heißt es weiter, und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Das heißt, Gottes Segen hat nicht aufgehört. Ja, wenn er es in einem Jahr das Hundertfache gehabt hat, dann hat er es im anderen Jahr mindestens auch gehabt. Er wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Weil der Segen auf ihm war, weil er den geerbt hat von Abraham. Wie ich vorher schon sagte, unser himmlischer Papa hat nichts dagegen, wenn seine Kinder im Wohlstand und vielleicht sogar, wenn es jemand aushalten kann, in Reichtum leben. Die Armutstheologie ist eine Lüge. Okay, wieder der besondere Einwand, wo Gott ein Problem hat, ist wie Habgier und Geiz. Da hat Gott etwas dagegen. Ein Habgierigen und Geizigen, da wird der Hahn zugedreht, weil der ist nicht im Glauben. Ja, der ist in der Habgier. Das Götzendienst, sagt uns die Schrift. Das ist immer mehr haben wollen. Ja, das ist, und viele Christen lesen das, ja, weil jetzt der Isaak so reich war, jetzt werde ich auch Geiser. Ich will das jetzt auch. Also versteckt diese Habgier, dieser Geiz. Dann ist das falsch, dann wird es nichts draus. Aber wenn du im Glauben bist, in der richtigen Haltung, dann kann dieser Reichtum, dieser Wohlstand dich erreichen, aber er toucht dich nicht. Das Geld oder dein Besitz nimmt dich nicht gefangen. Das ist der Unterschied. Wenn das Geld und der Besitz dich gefangen nimmt, dann kriegst du ein Problem. Wenn es dann nicht mehr reicht und noch mehr und nichts hergebens, ja, geizig zu sein, dann wird der Hahn wahrscheinlich ein bisschen zugedreht. Aber grundsätzlich ist in Gottes Augen Segen, Wohlstand, Überfluss kein Problem, weil es ist uns sogar verheißen, versprochen. Aber wenn das Geld oder die Sorge ums Geld, ja, dich in Besitz nimmt, oh, jetzt habe ich so viel Geld, hoffentlich stillt mir es keiner, hoffentlich kommt keine Inflation und hoffentlich dieses und hoffentlich jenes, dann nimmt dich die Sorge gefangen. Dann hat dich das Geld gefangen genommen. Dann hast du ein Problem. Dann bist du im Herzen her befangen und hast die Freiheit zum Herrn überhaupt nicht mehr. Also nicht das Geld soll dich in Besitz nehmen, sondern wir sollen das Geld in Besitz nehmen und treue und gute Verwalter sein. Dann funktioniert es. Dann sagt der Herr, okay, in kleinen Treue kann dir Größeres anvertrauen. Dann passt es. Aber wie gesagt, keine Armutstheologie aufstellen, sondern ja, Gott geht weise vor und treu mit seinen Kindern. Und er wird nie jemandem was geben, was ihm dann schaden würde. Darum werden wir auch erzogen und gelehrt und geprüft, das gehört auch dazu. Und wer im Kleinen eben nicht treu ist, naja, dann klappt es einfach nicht. Das ist einfach eine wichtige Aussage von Jesus. Aber grundsätzlich können wir jetzt an Vers 2. Korinther 8, 9 noch feststellen, will der Herr, dass die Seinen die Gesegneten sind. Er schreibt hier, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um eures Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Jesus war reich, er war der Herr, der König im Himmel, und er wurde arm, ja, als kleines Baby in der Futterkrippe, sehr arm, nichts besitzend, schlechte Umstände, als er in die Welt kam, im Vergleich zu dem, was er vorher hatte, Katastrophe, ja. Aber es tat es um unseretwillen, schreibt hier der Paulus. Um euretwillen wurde er arm. Und warum? Damit wir durch seine Armut reich würden, gesegnet würden, mit dem Segen Abrahams Wohlstand haben können. So ist es. So ist es Gottes Plan. Grundsätzlich. Okay. Und Gott hat einmal zu Isaak im Traum gesprochen. Der Herr erschien dem Isaak in jener Nacht und sprach: Ich bin der Gott deines Vaters Abrahams. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich werde dich segnen und deine Nachkommen vermehren um meines Knechtes Abrahams willen. Also das ist ja interessant. Ich bin mit dir, sagt er, und ich werde dich segnen und deine Nachkommen vermehren wegen Abraham. Weil ich es Abraham versprochen habe, sozusagen. Weil Abraham das Versprechen, die Verheißung bekommen hat, dass er Nachkommenschaft hat, zahlreich wie der Sand am Meer und die Sterne am Himmel. Und dasselbe hat er hier dem Isaak mitgeteilt. Ja, und er hat ihn gesegnet um seines Knechtes Abrahams willen. Seines Dieners. Ein Knecht hört sich immer so schlimm an. Aber Abraham hat Gott gedient und deshalb müssen wir einen Diener einsetzen. Aber grundsätzliche Aussage ist, Isaak wurde gesegnet wegen Abraham. Und genauso wie Abraham auch er und so auch wir. Gott hält nämlich seinen Schwur immer noch aufrecht. Ja, wegen Abraham und seinem Glauben haben wir ein verbrieftes Recht auch auf den Segen Gottes. Er wird seinen Schwur aufrechterhalten, sagt er in 1. Mose 26,3. Ich werde mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinen Nachkommen werde ich all diese Länder geben und ich werde den Schwur aufrechterhalten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe, sagt der Herr zu Isaak. Und ich werde deine Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und deine Nachkommen all diese Länder geben und mit deinen Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Dafür, dass Abraham meiner Stimme gehorcht und meine Vorschriften gehalten hat, meine Gebote, meine Ordnungen und meine Gesetze. Also das war der Grund, weil Abraham Gottes Stimme gehorcht hat und das getan hat, was Gott ihm aufgetragen hat. Jetzt nicht verwechseln, das Gesetz Mose gab es damals noch nicht, wenn hier steht, seine Gebote, Ordnungen und Gesetze, sondern das, was Gott ihm direkt gesagt hat, wie er es machen soll. Und deshalb wurde Isaak gesegnet, deshalb wurde Jakob gesegnet, deshalb wurde Israel immer wieder gesegnet und deshalb werden auch wir immer wieder gesegnet. Es ist Gottes Wille, es ist Gottes Plan, aber die Grundlage liegt bei Abraham. Abraham hat es ja, für uns den Grundstein gelegt, könnte man vielleicht sagen. Unser Segen beruht auf das, was Abraham getan hat, in Christus Jesus. Und das ist große Gnade. Das ist riesengroße Gnade. Das ist kein Erarbeiten und Verdienen. Das ist Gnade. Also sieh dich in Christus. Sieh dich als Bürger im Himmelreich. Sieh dich im Licht der Herrlichkeit stehen. Sieh dich eingepfropft in den edlen Ölbaum, in den Stammbaum. Und sieh dich als Erbe. Weil du bist in Christus Jesus ein Erbe Gottes. Wenn du dich außerhalb siehst und sagst, ja, eigentlich müsste mir der Segen gehören, aber ja, er ist ja noch nicht da, dann ist das ein Zweifler. Du musst dich so sehen, wie es wirklich ist, wie die Schrift es sagt. Also geh raus aus diesem Unglauben, so was sagt, eigentlich müsste es ja so, da bist du eine Nuance daneben. Beim Fußball heißt es, knapp vorbei ist auch daneben. Und es ist eigentlich müsste es so sein, deutet auf das hin, dass knapp daneben geht. Also sieh dich eingepfropft, sieh dich in Christus Jesus. Sieh dir das an, was Abraham und Isaak getan haben und wie es in diesem Leben abgelaufen ist. Es ist sehr interessant und es ist für uns geschrieben, damit wir es sehen können. Auf diesem Abraham war halt einfach der Segen drauf und auf diesem Isaak. Egal was geschehen ist, es ist ihm zum Segen geworden, weil er im Bund mit Gott stand und wir stehen auch im Bund, im neuen Bund sogar. Ja, Gott ist ein treuer Bündnispartner. Selbst scheinbar schlechte Umstände sind dem Abraham unterm Strich dann wieder zum Segen geworden. Abraham hat ja zweimal seine Frau als seine Schwester mehr oder weniger ausgegeben, weil er Angst gehabt hat darum, und dass ihn vielleicht dann umbringen, damit seine Frau bekommen können, weil sie ja so schön war. Kann man nachlesen, 1. Mose 12. Aber es ist ihm immer zum Segen geworden. Ja, dann heißt es hier, der Pharao, er tat dem Abraham Gutes um ihretwillen und er bekam Schafe und Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Er hat ihm das einfach gegeben. Der Pharao war froh, dass es wieder losgebracht hat. Und so ist ihm das nicht so schöne zum Segen geworden. Und der Herr sagt nach all diesen Dingen, 1. Mose 15, 1, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Das heißt, er wird ihn segnen. Im Kapitel 20 hat er wieder Sarah als seine Schwester ausgegeben, was ja auch nicht verkehrt war. Ja? Wenn du es genau mal liest, Sarah war seine Halbschwester. Und sie haben sich das vorher schon ausgemacht, dass er das sagen darf. Er hat nicht, dass er da seine Frau gedemütigt und mehr oder weniger verkauft, sondern es war schon eine ausgehandelte Sache. Auf jeden Fall hier steht in Vers 12, und sie ist auch wirklich meine Schwester, die Tochter meines Vaters ist sie, nur nicht die Tochter meiner Mutter, so ist sie meine Frau geworden. Steht klar da. Und auch Abimelech gab ihm Schafe und Rinder und Knechte und Mägde, und Sarah gab er ihm auch wieder zurück. Und dann sagt er, siehe, mein Land liegt vor dir. Wohne, wo es gut ist in deinen Augen. Abimelech hat ihm auch noch Land gegeben, wo er sich niederlassen konnte. Und zu Sarah sagte der Abimelech, siehe, ich habe deinem Bruder 1000 Silberschekel gegeben. Siehe, das sei zu deinen Gunsten eine Augendecke für alle, die bei dir sind, und du bist in allem gerechtfertigt. Dann haben wir gedacht, Augendecke. Was soll jetzt dieser Ausdruck, Augendecke? Und dann habe ich die Hoffnung für alle Übersetzungen mitgenommen. Und da steht es dann ein bisschen schöner geschrieben oder moderner. Ich lese auch noch vor. Danach wandte er sich an Sarah. Ich gebe deinem Bruder 1000 Silberstücke als Entschädigung. Daran können die Leute sehen, dass deine Ehre nicht geraubt worden ist. Niemand soll dir etwas nachsagen können. Das ist eine schöne Aussage. Also man kann der Sarah nichts vorwerfen und es war auch kein Ehebruch dann da drin. Gut, dann hat Abraham gebetet und Gott heilte Abimelech und seine Frau und seine Mägde, sodass sie wieder Kinder gebaren. Ja, das, weil sie eben diese Sarah dem Abraham mehr oder weniger weggenommen haben, hat Gott den Frauen dort allen den Mutterleib verschlossen und dann hat Abraham gebetet. Und dann konnten die wieder Kinder gebären. Was noch interessant ist, 1. Mose 25, 5 und 11. In 5 steht, und Abraham gab dem Isaak alles, was er hatte. Also bevor das Abraham starb, hat er dem Isaak schon alles überschrieben. Alles, sein ganzen Besitz, ist alles auf Isaak übergegangen. Eingeschlossen der Segen Gottes. Und darum steht im Vers 11, es geschah nach dem Tode Abrahams, da segnete Gott Isaak, seinen Sohn, und Isaak wohnte bei dem Brunnen Lachai-Rui. Also sehen wir, da segnete Gott Isaak, seinen Sohn, da sehen wir, dass der Segen auch übertragen wurde. Gott hat seinen Sohn auch gesegnet und so ist dieser Segen weitergegangen und jetzt hat er uns erreicht, wegen Abraham, wegen dem Erbe in Christus Jesus. Alles ist weiter vererbt worden. Wir sind Kinder und damit auch Erben, Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. So haben wir es vorhin gelesen. Und das ist für uns wichtig, dass wir ein bisschen einen Druck auch rausgenommen bekommen, was wir alles tun und leisten müssen, um gesegnet zu werden. Das liegt an Abraham, das liegt an Gott. Und es liegt nicht an dem Gott, der sagt, ja, heute mag ich oder heute mag ich nicht. Gott hat sich entschieden. Er hat sich schon lange entschieden, vor ein paar tausend Jahren hat er sich schon entschieden, Abrahams Nachkommen zu segnen. Und diese Entscheidung hat er niemals umgeworfen, nie wieder zurückgenommen, die gilt immer noch. Wir haben den Segen bereits geerbt. Und jetzt in der Zeit durch den Geist, und wenn Jesus eines Tages wiederkommt, dann kommt das volle Erbe zum Tragen, dann wird es erst so richtig ja, offenbar, und richtig schön. Gut, fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dir ein Schild und ich werde deinen Lohn sehr groß machen, sagte Gott. Ja, und diesen Lohn, der ist auf uns übergegangen. So wie auf Isaak, so auch auf uns. Da können wir den Herrn eigentlich bloß preisen und danken, unseren Glauben da hochhalten, festhalten, damit es auch durch den Glauben auf uns überströmt. Das ist noch unser Teil. Das anzunehmen, zu glauben, zu danken, den Herrn dafür zu preisen, dich nicht zu sorgen. Sorgen ist ja, ein Bürger. Sorgen sind Bürger, die den Segen abwürgen wollen. Aber wir halten am Wort fest, an dem, was Gott versprochen hat, das vermag er auch zu tun. Und da wollen wir den Herrn auch dafür preisen, oder?